Wir freuen uns, hier zu sein. Schönen guten Morgen, ihr Lieben. Morgen. Hinter uns haben sich die Reihen gefüllt. Es kam was auch leer. Jetzt ist es ziemlich voll. Weiter so. Ja, wir wollen erst Jesus nochmal danken. Vater im Himmel, ich danke dir in Jesu Namen, dass wir heute hier sein dürfen. Und wir wollen dich bitten, dass du uns lenkst und leitest bei diesem Vortrag. Sei du in unserer Mitte, rede du zu unseren Herzen. Wir danken dir, dass du uns in deinem Sohn Jesus Christus das Beste gegeben hast. Und ja, das ist die gute Botschaft, von der wir nicht schweigen können und warum wir auch immer wieder nach Afrika fliegen, Herr. Und deswegen sei du in unserer Mitte durch deinen Heiligen Geist und verbinde unsere Herzen und wirke du und rede du, was dir gefällt, Herr. Amen. Ja, wir haben eine kurze Ansage, Ulrike. Ja, ich habe hier so Flyer mitgebracht. Das ist jetzt nicht von uns, sondern von Christen im Beruf. Die laden ein, so viermal im Jahr haben die Veranstaltung in Minden im Victoria Hotel. Muss man sich vorher anmelden. Und die haben immer ganz interessante Sprecher. Ein Abendessen, wo man dran teilnehmen kann. Und im November, am 10. November, findet die nächste Veranstaltung statt. Das ist dann an einem Freitag um 19 Uhr. Und diesmal sind besondere Referenten eingeladen, nämlich Elke und Martin Campus. Und die beiden waren, er war mal Buddhist und hat in Nepal gelebt und sie war in der Esoterik. Es gibt ja viele Menschen, die spüren irgendwo, es gibt mehr als das, was wir sehen, hören, schmecken, fühlen können. Da gibt es noch etwas mehr. Und viele suchen dann so, was ist das? Und suchen innerlich so nach Gott. Wir haben ja alle so eine Sehnsucht nach mehr, nach Liebe und nach Annahme. Mehr als das, was wir so erleben können mit anderen Menschen. Und viele Menschen suchen dann auch so in anderen Religionen. Und diese beiden, die haben da haben so ihren Weg gefunden, dachten sie. Der eine Buddhismus, der andere in anderen spirituellen Ebenen. Aber haben dann erlebt, so, das ist es nicht wirklich. Und weil die so selber aus eigener Erfahrung sprechen können, wie das ist, wenn sie dann die Wahrheit gefunden haben. Und ihr alle seid so mit Gott unterwegs, mehr oder weniger. Es gibt wirklich nur diesen einen Gott und seinen Sohn Jesus Christus und er allein ist das Leben, er ist die Wahrheit und das Leben. Und wenn wir ihn gefunden haben, dann sind wir am Ziel, dann sind wir nach Hause gekommen. Und ich denke, das wird sehr interessant sein. Ich finde das ganz schade, dass ich nicht da bin.
Ja, wir sind in Afrika dann. Wir fliegen am 7. November.
Also ich habe draußen auf dem Tisch liegen noch Flyer davon. Und man kann auch wunderbar auch mal Leute mitnehmen. Einfach einen schönen Abend zusammen genießen mit einem Abendessen und dann mit einem guten Vortrag. Ich finde das eine gute Idee, mal eine Auszeit zu nehmen und mal rauszugehen, ne?
Genau.
Und es sind super Parkmöglichkeiten in Minden direkt dort am Rathaus. Ist eine Parkgarage, das sind keine 5 Minuten. Ist einmal nur die Treppe rauf, dann ist man schon da. Da in der, am Victoria Hotel.
Ja, und jetzt wollen wir euch mitnehmen nach Tansania zu unserem letzten Einsatz. Der war im März, das kommt uns vor, als wenn es schon ganz weit weg ist. Weil wir so viel unterwegs waren, überall in Deutschland.
Ja, ihr seid auch so die Vorletzten, die jetzt diesen Vortrag hören. Weil wir fliegen am 7. November wieder.
Genau.
Dann geht es wieder neu raus. Wer kennt uns denn nicht? Meine Frage. Ihr kennt uns alle. Doch, so zwei, drei. Also wir sind Christine Lauterbach und Ulrike Keulands. Wir haben eine Stiftung, die nennt sich Hand in Hand. Wir arbeiten hier von Deutschland aus nach Tansania rein. Tansania ist in Ostafrika. Sehr bekannt durch den Kilimanjaro, den höchsten Berg Afrikas und größten Beispiel im Berg der Welt, ne? Ja. Freistehende Berg oder die Serengeti, sehr viele Naturschutzparks. Aber wir fliegen dort nicht hin, um eine Safari zu machen, sondern um die Menschen mit dem Evangelium Jesus Christus bekannt zu machen. Das ist unser Hauptanliegen. Und noch einiges andere, und davon möchten wir jetzt berichten.
Genau. So, jetzt gucken wir mal, jawohl. Wenn wir in Tansania angekommen sind nach einem langen Flug, haben wir noch mal eine Ganztagesfahrt. Und da fahren wir mit dem Land Cruiser durch die Serengeti. Genau, das Licht soll noch aus, dann könnt ihr besser gucken. Los, besser, ne?
Ja. Serengeti, das ist Maasai-Sprache. Maasai, das ist übrigens das Volk, bei dem wir arbeiten, hauptsächlich, unter anderem. Und ist Maasai-Sprache und bedeutet unendliche Weite. Und wenn man da einmal durchgefahren ist, dann kann man das auch verstehen.
dieses Mal im März, da hatte es vorher geregnet, dann ist es alles grün, dann ziehen dort große Herden von Tieren durch, wie zum Beispiel im Hintergrund jetzt die Gnus. Ja.
Ja, Ulrike, du kannst es immer so gut, wie sich das anhört.
Also die Gnus, die laufen, ja, die haben so eingetretene Pfade, die gehen also immer die gleichen Wege. Aber da mit dem Auto lang fährt, muss man sehr aufpassen, weil da sind dann, wenn man die queren muss, richtig tiefe Löcher, kann man sich vorstellen. Und die gehen hintereinander im Gänsemarsch.
Und das seht ihr ja, ne?
Ja, und dann, wenn die dann laufen, einer hinterm anderen, und wenn man so anhält, man Motor ausmacht, dann ist das ja recht still, oft ist es windig in der Serengeti, und dann hört man die Tiere. Und bei den Gnus hört sich das so an.
Aber ganz viele Gnus gleichzeitig, das ist also ein ganz interessantes Konzert. Ja, und die hatten auch gerade im Frühjahr, so Februar, März, dann kalben die. Also wir haben da 2 Millionen Gnus, die da langlaufen. Das sind die größten freilebenden Wildtierbestände. Das ist fantastisch, wenn man das sehen kann. Und wir staunen immer über Gottes Schöpfung, wie das alles funktioniert. Dass die ihren Weg wissen. Die wandern durch ein Riesengebiet, Kenia und Tansania, Serengeti und Masai Mara, und die können den Regen 2 Tage im Voraus riechen. Die folgen also dahin, wo es dann regnet, wo die Futter finden. Das finde ich also absolut erstaunlich.
Aber dann ist da auch alles unterwegs. Nochmal zurück. Also auch nicht nur Gnus, sondern auch Zebras und viele Antilopenarten und Strauße und dann natürlich auch die anderen, die davon leben, nämlich die Schakale und die Hyänen und die Löwen, die allerdings dort nicht so, wo wir herfahren, nicht so schnell zu finden sind.
Ja, das wäre Verstecknadel im Heuhaufen. Also ich habe sie schon mal getroffen, aber das ist nicht, in den letzten Jahren haben die sich gut versteckt. Ja. Aber es ist nicht immer so grün. Es war jetzt gerade erst grün geworden und das Gras war auch noch sehr kurz. Ihr seht das große, das hohe Alte da noch dazwischen. Das war wirklich, wir haben eine Dürre nach der anderen in Tansania. Wir sind schon seit Januar mit Hungerhilfe dabei. Und ja, wir sind, also die Kühe, die es überlebt haben bei den Maasai, sind 70%, 70-80% des Viehbestands ist gestorben jetzt in der letzten Dürre.
Ihr wisst ja, die Maasai leben von ihren Tieren. Das sind Hirten, die haben große Viehherden. Ja.
Ja, und die, die es überlebt haben, davon sind dann noch viele gestorben, als es geregnet hat. Weil, ihr könnt euch vorstellen, diese abgemagerten Tiere, die hatten keine große Widerstandskraft mehr. Und wenn die dann nass regnen, endlich regnet es, man betet für Regen, endlich regnet es, wird grün, sieht schön aus. Gras ist aber noch sehr kurz, noch nicht viel Futter. Und dann haben die überhaupt keine Abwehrkraft, kriegen Lungenentzündung und sterben ganz schnell. Also es war grün geworden, sie haben sich ein bisschen erholt. Aber es ist eine harte Zeit für die Maasai, wenn man kein anderes Einkommen hat, außer die Tierzucht. Und es sterben einem 70%, dann ist wirklich Krise angesagt. Und deswegen helfen wir. Als wir dort waren, haben wir sowas gesehen. Überall lagen so tote Tiere noch rum und Knochen. Die Leute haben angebaut, neu Mais und Bohnen, per Hand, aber auch mit Ochsen gespannt waren die unterwegs. Da sieht man das so schön, so wie die beide unter einem Joch laufen. Und ja, auf den Feldern wurden Felder bestellt. Im Hintergrund seht ihr so typische Maasai-Bomas, Hütten, wie die da wohnen. Also wirklich, ja, und inzwischen hatten wir Ernte in Anführungsstrichen. Ich kann das nicht in Prozentzahlen sagen, aber wir haben ein Gebiet, ein kleineres Gebiet, was sehr hoch liegt, über 2200, 2500 Meter Höhe. Da hat es etwas Ernte gegeben, aber alles, was unterhalb war, und da wohnen die meisten Leute, hatten wir Ernteausfall. Also wir hatten jetzt Viehsterben, Ernteausfall. Und
sag mal, Christine, weißt du, warum das so ist? Ich meine, das Leben der Maasai ist ja schon immer hart.
Also früher war das so, dass die ungefähr alle 7 Jahre eine Dürre hatten. Jetzt haben wir fast jedes Jahr Dürre. Und das ist auch so für uns ein bisschen schwierig. Wir haben Stiftung, wir wollen helfen. Wir helfen auch mit Essen an mehreren Schulen, in 10, 12 Maasai-Dörfern, einem Sonjo-Dorf. Aber wir kommen uns langsam doof vor, wenn wir ständig wiederholen, wir haben Hungersnot. Aber das ist tatsächlich so, dass wir
durch den Klimawandel der Regen war weg. Ne? Und tiefe, also bei uns gibt es auch keine Wasserquellen, wo man gerade hingehen kannst. Man müsste im großen Stil ganz tiefe Brunnen von 100 oder 200 Meter bohren und so ist es richtig teuer. Also da gibt es viel zu tun. Wir versuchen dann den Leuten in jeder Beziehung zu helfen. Also erstmal in der akuten Nothilfe, dass die Leute nicht verhungern müssen, die wir kennen, wo wir arbeiten. Dann, die kommen später, ne? Nein, das kommt jetzt. Nee, doch. Die Ziegen? Jetzt nicht mehr. Das sind keine Ziegen, das ist die Schule in Los Alto.
Ja,
aber unter Haupteinlieb.
Ja,
Sommerpause. Also ich wollte, lass mich mal gerade noch, ich wollte gerade erzählen von den Ziegen. Die kommen später, aber weil ich gerade über das Thema unterwegs bin. Wir haben dann vor 2 Jahren Weihnachten eine Aktion gehabt, schenke eine Ziege, Milchziegen. Und das war jetzt das Standbein in dieser harten Zeit, dass wir die Ziegen hatten und die hatten noch etwas Milch und die können die Dürre gut ab.
Ja. Jetzt. Also die haben nicht nur Rinder, die haben auch Ziegen und Schafe und das ist auch gut so. Aber wir sind auch bei den Maasai dabei, zu überlegen, wie können wir Dinge verändern, dass nicht nur die Kühe und die Rinder jetzt leben, dass wir davon leben, sondern was können wir machen, damit wir andere Möglichkeiten haben zu überleben. Also unser Hauptanliegen ist es aber hauptsächlich, das Evangelium weiterzugeben, die gute Nachricht von Jesus Christus. Und dafür fahren wir an die Schulen. Hier sind wir in einer Schule in Los Soito. Das heißt, was heißt das, in die Schulen gehen? Ihr wisst das alle schon, haben wir schon oft erzählt. Das heißt, wir gehen dort rein und machen ein
Kinderprogramm.
Aber der Raum ist so klein, ihr hört mich nicht alle, oder? Ihr seid auch noch alle jung. Das besteht meistens, dass wir zuallererst mal Lieder, also wir beten mit den Kindern, wir singen Lieder. Dann machen wir auch Spiele, passend zu dem, zu der Botschaft. Und dann gibt es eine biblische Botschaft und dann gibt es eine Predigt dazu, kindgerecht. Und dann gibt es einen Aufruf, wer sein Leben Jesus Christus geben möchte, weil im Wort Gottes steht, dass wer mit dem Mund bekennt, dass Jesus der Herr ist und mit dem Herzen glaubt, dass er Gott ihn von den Toten auferweckt hat, der ist gerettet.
Ja, und die Kinder, die hören ganz genau zu. Und wenn wir dann den Aufruf machen, wer glaubt das denn, was wir euch erzählt haben, dann melden die sich und dann beten wir zusammen. Und das kann man nicht oft genug sagen. Ein Geschenk ist erst, das gehört dir erst, wenn du Danke gesagt hast. Das machen wir zusammen mit den Kindern. Und dann sagen wir, danke, Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist, dass du für mich gestorben bist am Kreuz und auferstanden bist, dass du lebst, wasch mich rein von meinen Sünden. Und dann gehört einem diese gute Botschaft persönlich. Dann hat man das Geschenk der Vergebung Gottes, dann der Gnade Gottes, dann weiß man, man kommt in den Himmel. Das ist so einfach und sehr, sehr, ich will mal sagen, effektiv, wenn man mal zu den ganzen Schülern sprechen kann und alle sagen, ja, wir sehen über viele Jahre und Jahrzehnte jetzt schon, dass das Auswirkungen hat. Die Leute verändern ihren, die jungen Leute, die bekommen einen anderen Denksinn. Die sitzen nicht mehr fest in den Traditionen. Ich muss als Maasai immer schmutzig rumlaufen. Das sagen die alten Leute. Der Dreck gehört zu meiner Kultur. Ja, die fliegen, die vertreiben wir nicht. Ne? Die machen mich zwar krank, aber das ist ein Segensträger. Da sehen wir, dass Gott uns gesegnet hat, uns viele Kühe geschenkt hat. Ja? Aber wer Christ wird, der ist frei, anderes zu tun und zu denken. Der hat keine Angst mehr vor Flüchen und vor bösen Geistern. Und diese Kinder, die haben eine ganz andere Zukunft, weil sie an Jesus glauben. Einmal wissen sie, sie kommen in den Himmel, aber ich glaube auch, dass jedes von diesen Kindern, wir machen ihnen Mut, Gott fragt, Herr, was ist dein Plan mit meinem Leben? Und da kommen wir später noch zu.
Ja, aber das ist ja der erste Schritt, sein Leben Jesus gegeben zu haben, zu wissen, Gott im Himmel hat mich lieb und ich bin gerettet durch das Blut Jesu, freigemacht von jeder Schuld. Ich habe einen Sinn in meinem Leben gefunden. Wenn ich mich verliebt habe, dann bin ich darauf aus, den anderen besser kennenzulernen. Dann suche ich seine Nähe. Dann möchte ich wissen, was er denkt und dann genieße ich auch das, was er zu mir sagt. Wer hört das nicht gerne, wenn der andere sagt, ich liebe dich oder wenn der andere sagt, du siehst heute gut aus Oder wenn der andere sich besorgt, wenn er besorgt wird, hast du gut geschlafen oder geht es dir heute nicht gut, wenn der andere sich sorgt. Das ist, Beziehung ist ja ein Gegen, ein Miteinander, ein Austausch. Und wie mache ich das jetzt mit Gott im Himmel? Einmal das Gebet, aber auch ihn kennenzulernen, das lernen wir, das tun wir durch das Wort Gottes. Deswegen ist es wichtig, dass wir in der Bibel lesen. Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird nicht vergehen. Und seine Verheißungen, die im Wort stehen, wenn wir die gelesen haben und angenommen haben, die werden uns begleiten, seine Zusagen für mich und für mein Leben. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns disziplinieren, wir, die wir schon länger im Glauben sind, doch immer wieder zuallererst morgens zum Wort Gottes zu greifen. Erstmal wieder zu lesen, neu zu hören. Mir passiert das auch manchmal, dass ich denke, ach ja, eigentlich hätte ich so was anderes zu tun. Eigentlich habe ich jetzt gar keine Lust, so Bibel aufzuschlagen. Ne? Manchmal braucht man dann auch wieder neu so die Freudigkeit dazu. Und das ist gut, dass wir Disziplin haben. Und der Heilige Geist wird uns dann, wenn wir Jesus in unser Leben haben, auch das Wort erklären, wird unser Lehrer sein. Und es ist wichtig, dass die Kinder die Bibel bekommen. Die älteren Kinder ab siebte Klasse, ne? Sechste und siebte Klasse, ja. Denen geben wir dann die Bibel an die Hand. Weil nur zu hören und nicht selber zu lesen und zu forschen, das ist zu wenig, nur zu hören. Weil da könnte ja jeder kommen und den Kindern was erzählen. Der Nächste kommt, erzählt den Kindern wieder was anders. Die glauben das und wissen gar nicht, stimmt das überhaupt? Auch wir sind aufgefordert, immer alles zu prüfen, was man uns erzählt. Das ist wichtig, weil auch für uns heißt es in dieser Zeit, da werden viele Lehren kommen. Und die können viel behaupten, aber ist das wirklich so? Stimmt das wirklich so? Und auch diese Kinder brauchen das Wort Gottes, um Jesus besser kennenzulernen. Und das bedeutet für die Kinder, einen Schatz zu empfangen. Nicht wahr, Christine?
Ja, die freuen sich richtig, wie ihr seht, an dem Jungen. Das ist wirklich, die Bibel ist Gottes Wort, das ist geistliche Nahrung. Da können sie stark werden im Glauben.
Ja, du erklärst das doch immer mit Essen, ne?
Ja, das ist wie Essen.
Ja, du fragst die Kinder dann?
Wie oft esst ihr? Einmal im Monat? Dann gibt es ganz entsetzte Gesichter. Ne? Einmal in der Woche? Auch nicht. Einmal am Tag und dann kommt ganz vorsichtig eine Kinderstimme. Wenn Essen da ist, dreimal am Tag. Ne? Also dreimal am Tag. Und ich sage, so dürft ihr auch in der Bibel lesen. Und wisst ihr, die haben nicht so viele Smartphones und Radio, Fernsehen. Andere Bücher, das ist das einzige Buch, was sie besitzen, da sind sie ganz stolz und die lesen da dann wirklich drin. Und dann ist es ganz wichtig, dass man das, was man versteht, auch tut. Jesus sagt, wer mein Wort hört und tut, der hat auf Fels gebaut, da bist du sicher. Und dann sage ich, lese da drin, bete zu Gott, dass er zu dir redet und dann tu das einfach und das machen die. Und das verändert den Charakter sehr positiv. Und das hören wir immer wieder auch von den Lehrern an den Schulen, dass nach unseren Einsätzen die Kinder, die ganze Atmosphäre sich verbessert. Die beklauen sich nicht mehr so oft, die prügeln sich nicht mehr so oft. Also passiert wirklich was. Und hier da seht ihr den Mann mit dem roten Schal, das ist Thomas. Und Thomas kam zu uns in Los Soitona, Schuleinsatz, und sagt, siehst du, ihr müsst bei uns eine Gemeinde anfangen. Hier gibt es nicht eine christliche Gemeinde, keine katholisch, keine evangelisch, keine freie. Hier gibt es gar nichts. Bitte kommt und fangt eine Gemeinde bei uns an. Und ja, dann haben wir dann unsere tansanischen Brüder gefragt, Paolo und so weiter, könnt ihr da hinfahren und dann Gottesdienst abhalten? Und das hat jetzt auch schon angefangen und wir werden dort auch hinfahren jetzt im November. Dann waren wir an der nächsten Schule, da waren wir schon das Mal davor auch. Und die freuten sich riesig, die hatten eine Bitte an uns, sie wollten Tassen haben. An der Schule helfen wir nämlich mit Hungerhilfe.
Was heißt das, Hungerhilfe an den Schulen?
Und Hungerhilfe an den Schulen heißt, in unserer christlichen Schule wird eine Vollwertbrei-Mischung hergestellt. Da wird Mais, Bohnen, Soja, also Sojabohnen sind das, sind sehr gute Eiweißlieferanten, Erdnüsse und manchmal auch kleine Fische. Also da wird alles zusammen gemahlen in der Maismühle und gemischt im richtigen Verhältnis. Und dann braucht man das nur mit Wasser aufkochen und man hat einen richtigen Vollwertbrei, dass man nicht nur satt wird, sondern gut ernährt ist.
Die bekommen den Brei einmal am Tag, ne?
Genau, und die bekommen das einmal am Tag. Und das, ihr könnt euch vorstellen, mit dem leeren Bauch bleibt auch der Kopf leer. Da können die Kinder gar nicht lernen, wenn die mit Hunger da sitzen. Ne? Und
Der Lehrer, der schickt uns ab und zu auch mal eine WhatsApp mit ein paar Bildern, aber die haben wir jetzt selber fotografiert, die sind dann immer ein bisschen unscharf. Da hatten wir dann Tassen mitgebracht, das war die Bitte. Und die wurden auch gleich eingesetzt. Hier seht ihr die noch Schulküche, die fällt bald zusammen. Und gekocht hat ein Schüler und er kriegte das mit dem großen Pott umrühren nicht so gut hin. Hat ein bisschen geklumpt, aber hat trotzdem geschmeckt. Guck mal, in Tansania das beste Kompliment, was einer machen kann nach dem Essen, ist zu sagen, ich bin satt geworden.
Nicht hier würde man sagen, es hat geschmeckt, ne? Aber da ist es wichtig, viel wichtiger, auch satt zu werden.
Und man darf dann auch noch rülpsen hinterher, um zu zeigen, dass man wirklich satt ist. Ne? Also das macht jedem Jugendlichen, der bei uns ein Praktikum macht oder so, Spaß.
Endlich mal rülpsen.
Alles zu dürfen, schmatzen, schlürfen, rülpsen ist gutes Benehmen und zeigt, dass es dir schmeckt und dass du satt bist. Ja, guck mal, da dankbare Gesichter. Ne? Und so ein Schulessen für den ganzen Monat kostet pro Kind 1 Euro. Es ist, weil wir das alles selber herstellen und unsere Partner vor Ort haben, wir haben keine Transportkosten, das holt sich die Schule selber ab. Das ist sehr, sehr effektiv. Da ist das Geld gut ausgegeben und ausgenutzt, wenn man überlegt, wie schnell wir 1 Euro für irgendwas ausgeben. Ne?
1 Euro ist ja nichts mehr heute.
Ja, und das ist der Leagi John, einer unserer Patenschüler. Wir haben insgesamt 30 Patenschüler, das ist also von Vorschule bis Berufsschüler. Und der Leagi, der hat die Schule gewechselt und ist von unserer behüteten christlichen Schule runtergekommen in die öffentliche weiterführende Schule.
Und nun ist Leagi in einem Alter, wo sie normalerweise, also Leagi ist kein Maasai, sondern vom Stamm der Sonju, und die haben so einen Initiationsritus, um dann aus dem Kindesalter dann in das Erwachsenealter zu kommen. Das ist aber sehr geheim. Genau, dort im Sonjo. Und wir wissen auch gar nicht, was da wirklich mit den jungen Leuten gemacht wird. Aber der war natürlich, der hatte sich an unserer Schule bekehrt, er war Christ von ganzem Herzen und er wollte da natürlich nicht hin. Aber den haben sie dann gegen seinen Willen, als er nochmal in sein Dorf musste, entführt und haben ihn die Augen verbunden, haben ihn in einer Hütte versteckt. Und wir haben davon erfahren, weil ich glaube, die Mutter hat es gesehen oder wer hatte das gesehen?
Mutter.
Ist dann sofort zu unserem Schulleiter gefahren oder hat da angerufen, hat dem Polizeichef Bescheid gesagt, die haben ihn gesucht. Und wir haben natürlich in Deutschland gebetet, die haben davon erfahren, weil wir wussten wirklich nicht, was passiert mit dem Jungen jetzt. Und wird er standhaft bleiben? Ne?
Ja.
Weil wir haben doch sehr viel mit Finsternismächten, die sich dort in Afrika ganz anders offenbaren als hier. Hier ist das ja alles sehr versteckt, aber in Afrika ist das sehr offensichtlich, Besessenheitszustände und viele finstere Sachen. Auf jeden Fall haben wir gebetet.
Und dann kriegten wir einen Anruf, da rief der Pastor Machira an, dass er wieder da ist. Hier, der Leagi ist gerade bei mir im Büro und schickte mir auch gleich dieses Bild. Und ihr seht, der sieht schon anders aus, abgemagert und ziemlich mitgenommen. Aber der erzählte, und das wollten wir auch persönlich hören, deswegen sind wir an seine Schule gefahren, wo er jetzt ist. Und da hat er uns erzählt, die hatten ihn entführt und an einen geheimen Ort gebracht. Dort musste er mit verbundenen Augen und gefesselt, also richtig spannend wie im Krimi. Und dann musste er dann eine Nacht übernachten in so einer Hütte, wo er gefesselt war. Und er sagt, er hat die ganze Nacht gebetet. Und dann am nächsten Tag kamen die Männer des Dorfes, die Frauen wissen noch nicht mal, wo das ist, dieser geheime Ort, kamen alle zusammen, alle im Kreis, und ihm hatten sie schon die Haare abrasiert, da wollten sie da irgendwie was mitmachen. Also das ist auch ein Zeichen dafür, das alte Leben ist jetzt vorbei, jetzt fängt was Neues an. Und die wollten ihn neu in diese alte Kultur mit reinnehmen und in sämtliche Zwänge und Besessenheit und was die da alles machen an Hokuspokus in ihrer Religion. Und dann kam der mächtige Zauber auf ihn zu. Stellt euch mal vor, und da ist der Leagi, der hat gerade die ganze Nacht gebetet und war entführt, und jetzt kommt der Zauberer auf ihn zu. Und direkt als er vor ihn ist, ruft Leagi Jesus. Und das war jetzt der Hammer. Wisst ihr, was passiert ist? Der Zauberer
fällt wie tot um. Das ist wirklich passiert. Ne? Ein 16-Jähriger ruft Jesus und der Zauberer, der mächtigste vom ganzen Dorf, fällt um wie tot.
Jetzt Panik.
Panik unter den anderen. Was ist jetzt? Die haben versucht, ihn zu wecken, nicht weckbar. Der liegt da jetzt. Und dann sagt er, dann sind die auf mich los. Mach den wieder wach, mach den lebendig. Sonst haben, ne? Und dann sagt er, dann hat er seine Hand auf ihn gelegt und fängt an zu beten und dann wird er wieder wach. Und wisst ihr, dieser Zauberer, der hat dann gesagt, lass den gehen, der taucht nichts für uns. Das funktioniert nicht mit dem. Ne? Also, da haben wir uns sehr gefreut, besser für ihn, ne? Ja, aber sehr gefreut, dass der so, der Lehrer glaubt an Jesus und der ist in seiner Schule, an der alten Schule, ist er das Vorbild für alle Schüler gewesen. Die haben ihn alle bewundert, ne? Und der hat wirklich jetzt ein Zeichen gesetzt, wie man auch im Glauben stark sein kann in ganz schweren Situationen. Ja, und wir haben da noch mehr Schüler und wir hatten uns vorgenommen, wir wollen wirklich auch, wir sind keine riesengroße Hilfsorganisation und wir wollen auch nicht hunderte von Patenschaften initiieren, aber wir wollen die Kinder, die Gott uns anvertraut hat, die wollen wir richtig begleiten, denen wollen wir helfen und zur Seite stehen, für die wollen wir so vom Weiten auch so ein bisschen Mütter sein. Und dann haben wir gesagt, die wollen wir erstmal richtig kennenlernen. Die holen wir uns mal ab und laden die mal zu uns nach Hause ein.
Hatten wir dann uns vorgenommen, morgens nehmen wir die Kleinen. Das war eine Gruppe von 2, 4, 6 Leuten und nachmittags holen wir uns die Großen. Ja, und dann haben wir das gemacht. Hatten wir uns vorher überlegt, was machen wir mit den Kindern zusammen. Das sind jetzt die Kleinen.
Den Ton brauchen wir nicht, den haben wir herausgekommen im Video.
Weil der hat uns eben nur aufgehalten. Und ja, dann haben wir erstmal draußen ein bisschen Musik gemacht, die Trommeln, die wir haben im Haus verteilt. Und die Kinder hatten Spaß, die haben uns dann auch noch ein Lied vorgesungen. Ja, und dann sind wir, was macht man mit Kindern? Wir wissen, unsere Kinder, die backen ja gerne, Plätzchen backen. Und die Kinder, die kommen ja nun aus der Lehmhütte, ne? Große Küche und wie funktioniert das mit einem Backofen? Und dann haben wir angefangen mit den Kindern alles zu erklären, Teig zu machen und dann ging das los. Immer großes Geschnatter rechts und links, alles war aufregend, Teig ausstechen, auch zwischendurch mal ein bisschen probiert.
Ja, die haben das noch nie gemacht. Also ich meine, unser Haus war schon wie ein Museum für die. Wir haben da alles neu zum ersten Mal gesehen. Ne?
Die waren ganz aufgeregt, schon als wir die mit dem Auto abgeholt haben, ging das Geschnatter schon los. Die durften jetzt zu uns in das große Haus kommen.
Das ist, als wenn wir in irgendeinen Palast eingeladen werden, wo wir noch nie drin waren, alles neu entdecken. Und die haben bei uns entdeckt. Und als die Kekse im Backofen waren, dann haben die Karten gebastelt für ihre Pateneltern in Deutschland. Und dann waren die Kekse endlich fertig. Kriegt ihr auch schon Appetit? Ist ja bald Weihnachten, gibt es bei uns auch wieder öfter Kekse. Und dann gab es noch besondere. Und dann haben wir da auch gedacht, so eine Botschaft, das Teilen kann man ja auch gleich mal ein bisschen fördern. Da haben wir gesagt, wisst ihr, wer hier ein ganz wichtiger Mann ist bei uns auf dem Gelände? Das ist unser Wächter, der passt auf uns auf. Dem bringt ihr jetzt mal ein paar Kekse. Und da seht ihr sie stolz wie Oskar, geben sie ein paar Kekse an den Wächter. Und der Wächter, habt ihr das wirklich gebacken? Das kann ja noch nicht mal ich. Das war wirklich lustig. Also, und die haben auch wirklich gut geschmeckt. Ne?
Also wir haben einen wirklich guten Wächter, der heißt Pius mit Vornamen. Ne?
Ja, Pius.
Unserem Lindsay. Wir haben eine Missionsbasis, ein Haus, was Christine gebaut hat, nachdem sie 6 Jahre bei der Evangelischen Kirche eine mobile Klinik aufgebaut hat dort. Und da ist eine große Dornhecke drumherum, muss man auch haben, großes Tor, weil nicht nur wegen der wilden Tiere, sondern auch wegen Einbrüchen. Das ist also ein guter Schutz und während wir nicht da sind, wohnt dort der Wächter, der verwaltet dann das Gelände und bebaut das Grundstück auch mit, bebaut es halt mit
Mais, Bohnen, Süßkartoffeln.
So es ist gut, ihn da zu haben. Und der hält das alles in Schuss.
Jetzt, ihr seht das Grün, ne? Ich habe Bilder von WhatsApp gekriegt, da ist fast kein Gras mehr, ist jetzt trocken.
Wüste.
alles weg. Also wenn es geregnet hat, ist es wie bei uns im Frühling. Und jetzt haben wir eher da Winter, also Trockenzeit ist alles weg.
Grau und Reuern.
Ja, und dann hatten wir Luftballons. Ach, das war so ein Highlight.
Das ist übrigens der Morinde. Das letzte Mal, als wir bei euch waren, haben wir vom Morinde erzählt. Diesen kleinen Jungen, der da in Oldonjovas gesessen hat. Dieses eine Mal, wo wir diesen Schuleinsatz hatten, der so abgemagert war. Und wo ich euch die Geschichte erzählt habe, dass wir dann diesen Jungen besucht haben, weil wir einen Auftrag hatten, ein Kind zu finden, was jemand unterstützen wollte. Und dann haben wir den Morinde gesucht, dann nach langem Suchen auch gefunden und stellte sich hinterher heraus, dass dieser kleine Junge unbedingt zur Schule gehen wollte. Aber die wohnten so weit draußen, dass sie keine Möglichkeiten hatten, die Eltern ihn zur Schule zu bringen. Aber an diesem einen Morgen war er dort an unserer Schule. Und dann haben wir ihn gefragt, ob er, natürlich auch die Eltern, ob er zu uns an die christliche Schule, das ist ja ein Internat, ob er dort sein möchte. Und für ihn war das eine Gebetserhörung. Er durfte jetzt zur Schule gehen. Und ihr seht, dieser Junge ist da jetzt ein halbes Jahr. Und der ist, also wir haben uns überhaupt über unsere Kinder gefreut. Ja. Die sind alle gut drauf.
Richtig,
zackig. Aufgeschlossen und die lernen gut und die sind dort in guten Händen. Und wir haben uns richtig gefreut, auch über Morinde.
Ja, der hat ja in der Schule, als er zuerst kam, am meisten darüber gestaunt, wie oft er Essen kriegt. Dreimal am Tag. Ne? Also die Kinder sind nicht wie bei uns so Heimkinder, dass die einen Schaden haben, sondern die blühen auf im Internat, weil sie es im Internat besser haben als zu Hause. Und bei uns hatten die natürlich noch richtig Spaß beim Spielen. Hier alle im Gänsemarsch. Da ging es zum Auto, die durften auch alle ihren Ballon wieder mitnehmen. Und da war noch ein Abschiedsfoto, ein schickes. Und ja, ich bin da ganz schön ins Schwitzen gekommen. Da spielt man im Hochland. Wir sind auf 2200 Meter im Tal, mein Haus. Und dann die Höhensonne direkt am Äquator, das merkt man dann. Und da wird die Luft ein bisschen knapp. Ja, und dann haben wir uns die Großen geholt. Da sieht man auch schön so unsere ganze Missionsbasis, das Haus. Ne? Links daneben ist das Haus vom Wächter. Und die Tanks, diese schwarzen Dinger da, das ist so eine Geräteschuppen. Da haben wir oben Wassertanks drauf, da müssen wir Wasser reinpumpen, damit das dann auch ins Haus läuft. Wir haben so einen großen unterirdischen Regenwassertank.
Wir haben fließend Wasser.
Fließend kalt, ne?
Ja.
Ja.
Ja, und die hatten, mit denen hatten wir etwas Besonderes vor, die durften nämlich bei uns schlafen. Und hier nehmen sie auch gleich ihre Zimmer ein. Natürlich die Große. Weiter.
Durfte ihr eigenes Bett haben. Guck mal, stolz.
Die anderen beiden haben sich das Bett geteilt. Also die schlafen ja normalerweise in ihren Dörfern, in den Hütten. Und da schlafen die ja auf einer Kuhhaut.
Da ist es stockfinster.
Da
ist
stockfinster
so
und die schlafen.
So eine Hütte, so eine niedrige, harte Kuhhaut.
Und die Mutter schläft gesondert, wahrscheinlich immer mit ihrem jüngsten Kind. Die kriegen ja auch ein Kind nach dem anderen dann extra. Und die anderen Kinder, egal wie viele sind, die schlafen, teilen sich immer eine Kuhhaut.
Mit den Gästen, wenn noch ein Gast kommt, darf er bei den Kindern
also für
schlafen.
Die ist das nicht ungewöhnlich, sich im Bett zu teilen. Ne? Wärme sowieso, ist auch viel gemütlicher. Und ich weiß noch, als ich kleines Mädchen war, ob man da Freundin übernachten durfte, bei der im Bett schlafen, das war immer ganz was Besonderes. Ne? Da standen die Münder nicht still und das erleben wir aber auch mit Erwachsenen, wenn wir die mal mit haben. Ne?
Ja, genau. Ja,
und kommen dann auch nicht so schnell zum Schlafen.
Und dann kommen die halt aus der Hütte in ein Internat, in einen großen Schlafsaal. Da ist der Schlafsaal dann größer als dieser Raum, wo ganz viele Stockbetten stehen. Und dann soll jedes Kind in sein eigenes Bett.
Oft schlüpfen die dann zusammen.
Zwei, drei in einem.
Einfach weil das ist nicht nur gemütlicher. Ich glaube, das brauchen die auch, so dieses ich bin nicht alleine.
Ja. Und es ist auch wärmer.
Ja.
Weil bei uns oben wird es kalt nachts. Und jetzt das erste Mal in so einem schicken Zimmer. Ne? Das war nochmal was Besonderes. Einen Jungen hatten wir auch dabei, das ist Ulrikes Patenkind, der Lemayan.
Der Lemayan. Lemayan kommt aus einer Alkoholfamilie, also beide Elternteile sind Alkoholiker und außerdem noch AIDS-krank. Und die hat man auch so rausgerettet, quasi aus den, dort von zu Hause weg. Und der darf auch nicht immer nach Hause, weil wenn er weiter zu Hause ist, in den Ferien geht es ihm wieder schlechter, wenn sie nicht gut versorgt. Aber Lemayan, das ist so ein ganz schüchterner, aber der taut auch langsam auf. Dauert lange, aber wir freuen uns über die Entwicklung. dann haben wir mit den Kindern erstmal draußen gesessen und sind erstmal ein bisschen, wollten sie auch näher kennenlernen. Ich meine, wir kennen die alle und wissen, wo sie herkommen und wie so ihre Geschichte ist, aber schon zusammengesessen und dann haben wir zusammen auch Bibel gelesen und anlässlich der Geschichte mit Leagi, der da entführt worden ist und der widerstanden hat, sich da einführen zu lassen in die alte Kultur, haben wir darüber gesprochen, wie wichtig es ist, nicht nur vom Hören sagen, alles nachzusprechen, vom Glauben so. Die lernen ja viele christliche Lieder an der Schule und die beten da auch zusammen. Aber das reicht nicht aus, weil irgendwann ist diese Schule, die dauert ja 7 Jahre, die Grundschule in Tansania, ist die vorbei und dann gehen die in eine öffentliche Schule. Zwischendurch, die Mädchen vor allen Dingen kann es sein, dass die beschnitten werden sollen. Das ist ja auch noch ein Problem bei uns, also bei den Maasai in der Kultur, die Beschneidung der Mädchen, die sie dann zu einer Frau macht in ihrem Glauben. Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig ist, dass man Jesus selber im Herzen hat, nicht nur alles nachzuplappern oder sich der Gruppe zu fügen, weil das halt so üblich ist, sondern dass jeder eine eigene persönliche Beziehung zu Jesus Christus braucht, damit man überlebt, damit man in seinem Glauben überlebt, damit man nah bei Jesus bleibt. Und die beste Geschichte daraus war eben die Geschichte von Joas, ist im Alten Testament zu lesen, der wuchs bei dem Priester Jojada auf im Tempel und ist dann auch sehr früh schon mit 8 Jahren zum König gekrönt worden. Und solange der Priester Jojada lebte, hat er versucht, Gott zu gefallen, hat sogar den Geld gesammelt, um den Tempel wieder aufzubauen, der verfallen war. Aber irgendwann ist der alte Priester Jojada gestorben. Und dann kamen andere Berater. Und dann ist er so schlimm geworden, dass der hat sich von den manipulieren und beeinflussen lassen und hat dann wieder Anbetungsstätten für andere Götter aufgebaut, ist von Gott abgefallen. Und als dann der Sohn des Priesters kam, um ihn zu warnen, du pass mal auf, das gefällt Gott nicht, was du tust, du bist auf keinem guten Weg, da hat er diesen Sohn des Priesters töten lassen. Also so weit ist es gekommen. Also wenn dein Herz nicht ganz bei Jesus ist, dann kann es genauso schnell sein passieren, dass du auch ganz schnell wieder weg bist, je nachdem, mit wem du dich befreundest oder wo du unterwegs bist. Also wichtig für die Kinder, lest die Bibel, lernt Jesus besser kennen und achtet darauf, dass ihr immer ganz nah bei Jesus bleibt.
Und die konnten gut lesen, wir haben gestaunt. An den öffentlichen Schulen, wenn ein Kind nach 7 Jahren entlassen wird, dann können die sich so einen abstottern, wie bei uns wahrscheinlich ein Erstklässler am Anfang. Aber die konnten alle richtig fließend lesen, da haben wir uns richtig gefreut. Wir haben also diese Geschichte auch zusammen gelesen und jedem Kind eine Bibel geschenkt, damit sie da selber alles nachgucken können. Dann kam der Fun-Part.
Klar.
Ne? Man muss ja auch Spaß zusammen haben. Dart. Die haben noch nie Dart gespielt, aber hat sofort geklappt,
und wie ihr seht. Gemacht, ja.
Und alle haben mitgefiebert. Das war wirklich so schön. Hat richtig Spaß gemacht und dann ging es in die Küche. Und nochmal kurz zu dem Mädchen im roten T-Shirt, das ist die Tofiana. Die Tofiana, die kommt aus dem Sonjo, hattest du ja schon gerade gesagt. Die haben wir vor dem Verhungern gerettet. Das ist so toll. Die war wirklich, die fiel auf, weil sie nicht mehr zur Schule kam, in die öffentliche damals, weil die hatten zu Hause nichts zu essen, die war am Verhungern. Und dann hat ein Pastor, ein Einheimischer, hat das gesehen und hat uns benachrichtigt und dann haben wir sie in unsere Schule aufgenommen und die ist fleißig und intelligent und die kümmerte sich auch um die Kleinen.
Aber nicht nur Tofiana, sondern auch das Mädchen von uns gesehen.
Latifa links, genau.
Die Latifa, die haben wir auch aufgegabelt mit ihrem Bruder Samsoni. Das war der kleine Junge, der mit dem gebrochenen Arm, den ihr gesehen habt. Die beiden, das ist eine Geschichte für sich. Also jedes Kind hat seine eigene Geschichte.
Ja, du warst so weit. Ja, das ist echt so toll zu sehen. Kinder, die jetzt wahrscheinlich nicht mehr leben würden, sind bei uns im Schulprogramm und denen geht es richtig gut. Ja, und dann mein Lieblingsessen, Nudeln mit Tomatensoße. Ne? Das kann man in Afrika kochen. Wir haben da nicht so viele Supermärkte und so tolle Sachen, die man einkaufen kann wie hier. Aber Tomaten gibt's und Nudeln auch. So, und ich glaube, das mögen alle Kinder weltweit. Obwohl, als ich das erste Mal Nudeln und Tomatensoße kochte, als die Pironi bei mir war, mein Sohn, mein Geschenkter, der war 12, da gab es nur eine Sorte Nudeln in Tansania, das waren Spaghetti. Und dann hatte ich das gekocht und dann stand das auf dem Tisch und ich habe jedem was auf den Teller getan. Und dann saß der Junge da vor diesem Teller, immer am Stochern. Kennt ihr das, wenn einer nur stochert und nichts im Mund geht? Und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ich sage, Sipironi, das sind keine Würmer. Oh, die Spaghetti. Ja? Ich sage, das ist aus Mehl, aus Weizen, aus gemacht. Das kann man essen, da sind noch Eier drin. Und dann hat es geschmeckt. Ne? Was für uns manchmal so selbstverständlich ist, muss man doch erklären. Also wir haben prima gekocht und wunderbar zusammen gegessen. Und beim Abendessen, da sagte mir meine Ulrike so, du Christine, wir wollten ja heute Abend noch einen Videoabend zusammen machen und mit den Kindern, ne, hatten extra einen Trickfilm hier, Dschungelbuch besorgt. Kannst du das alleine machen? Mir geht's nicht ganz so gut. Ich muss mich zurückziehen. Und dann haben wir Videoabend gemacht und ich habe immer zwischendurch mal nach Ulrike geguckt. Die war schwer krank. Die hatte auf einmal, war ihr übel und Durchfall.
Aber das lag nicht an der Nudel.
Das lag nicht an den Nudeln. Nee, sie hatte sich am Möwen eingefangen. In der Stadt ein Salatblatt gegessen. Die ganzen Jahre haben wir immer standhaft.
12 Jahre dahin. Und die ersten beiden Male war ich auch krank. Das ist so das typische Wasser oder Essen, kriegt man Durchfall im Ausland. Und die ersten beiden Male hatte ich mir das eingefangen und seitdem war ich da ganz strikt mit Christine. Kein Salat, keine Säfte, nur zu, also wirklich nur sicheres Essen. Und das letzte Mal war ich ein bisschen leichtsinnig. Das war so ein Hotelli in der Stadt.
Ein schönes griechisches Restaurant. Also.
Ja, aber afrikanisch-griechisch, ne?
Ja.
Auf jeden Fall habe ich dann Salat gegessen.
Und ich sage, hast du das Salatblatt gegessen?
Ja, war lecker.
Wieso bist du verrückt? Ja, so reden wir. Ja. Aber
ja, Amöbenruhr ist schon heftig.
Ja, da kriegt man ganz schreckliche Bauchkrämpfe und so weiter. Das ging die ganze Nacht durch, alle 20 Minuten. Ich hatte ihr schon ein bisschen was gegeben, so gegen Schmerzen und so, aber nichts half wirklich. Am Morgen um 6 Uhr habe ich dann meinen Apotheker angefunkt, der in Arusha ist, habe gesagt, die hat das und das, was kann ich ihr noch alles geben an Tabletten. Dann musste ich noch losfahren, morgens um 7, weil wir wollten ja mit den Kindern zum Gottesdienst im Busch fahren, zur Apotheke. Da findet man tatsächlich schon jemanden, der da wohnt und der einem auch dann aufmacht und was verkaufen kann. Jedenfalls habe ich Ulrike die Medikamente alle besorgt, die man nehmen kann dagegen.
Und dann das erste Mal, ne?
Und das erste Mal in all den Jahren konnte sie nicht mitkommen. Mit Krämpfen zu Hause gelegen und ich 5 Kinder und alleine im Busch zu einem Taufgottesdienst.
Und Taufgottesdienst,
wo ich predigen musste, 5 Kinder bändigen. Zwischendurch an meine Ulrike denken muss, die zu Hause krank liegt. Handynetz fiel aus, wir konnten uns dann nicht mehr verständigen. Und so Taufgottesdienste, die sind lang in Afrika. Erstmal fuhren wir zu dem Ort, wo der stattfinden sollte. Ihr seht, da gibt es kein Wasser, da gab es nur diesen Baum. Die Leute waren schon da, waren am Singen. Singen geht ja nicht so wie hier, ne? Also ihr habt ja gut, ihr könnt ja sitzen bleiben oder vielleicht auch aufstehen. Mancher hebt doch die Hand, aber bei den Maasai geht es wirklich eine Stunde oder so. Ja. Da wird richtig gesungen und getanzt und gejubelt. Auf jeden Fall das erste, ich kalt an, alle gucken, wo ist Ulrike? Ja, Ulrike ist krank, die hat das und das. Okay, wir beten für Ulrike. Wo ist Loliondo? Ich sage, Loliondo ist da. Alle Hände, Herr Jesus, heile du Ulrike. Alle gleichzeitig durcheinander am Beten, so laut wie sie konnten. Gott, du musst dich jetzt gesund machen. Ne? Dann fing der ausführliche Gottesdienst an. Viele Leute, weil der Taufgottesdienst war, alle, die sich taufen lassen wollten, haben so ihre Lebensgeschichte erzählt. Haben erzählt, wie sie Christ geworden sind, was sich dadurch geändert hat und dass sie jetzt wirklich ganze Sache, das ist so wie ich habe mich verliebt und jetzt heirate ich. Jetzt zeige ich der Welt öffentlich, stehe zu der Person, ich schließe einen Bund. So. Und so wollten die auch ihren Glauben öffentlich bekennen, dass jeder das sieht, egal welche Konsequenzen das hat. Bei den Maasai ist es ja so, die werden teilweise noch von ihren Dörfern und Familien ausgeschlossen, wenn sie Christen werden, von den Gleichaltrigen verprügelt, sogar mit Mord bedroht. Ja, aber die haben begriffen...
Erzähl doch mal, wir hatten doch jetzt, wir haben doch, wo war das denn, in Lopollon, als die Christen überfallen worden sind.
Ach, wir hatten jetzt gerade eine Evangelisation in Lopollon, da kam eine kleine Gruppe aus einer Bibelschule, von Jungen mit einer Mission und die haben mit den einheimischen Christen zusammen von Haus zu Haus den Leuten von Jesus Christus erzählt, abends den Jesusfilm gezeigt und dann in der Nähe gibt es ein traditionelles Mariata, das ist so ein Boma, da sind extra, das ist praktisch nach Brauch extra ein neues Dorf gebaut, wo dann die Krieger sind und tanzen, wo getrunken wird, wo rumgeholt wird, wo schlimme Dinge passieren, ja? Und wo der Zauberer diese ganze Zeremonie leitet. Und das war jetzt in unmittelbarer Nachbarschaft und die Christen wagen sich, das da was vom Glauben zu erzählen. Da war das Dorf so sauer, da sind 40 oder 60 Krieger auf die Christen losmarschiert und haben die angegriffen. Die haben unseren Pastor Lomayan mit einem Speer im Bauch, der hätte tot sein können. Ja? Einer anderen Frau haben sie mit einer Keule die Hand zertrümmert, irgendwie einen Arm oder Hand zertrümmert, die war gebrochen. Einen anderen auf dem Kopf, der war auch erst bewusstlos. Drei muss und ganz viele, das ganze Equipment, was richtig teuer ist in Tansania, das ist, hier ist Technik billiger als in Tansania. Und in Tansania hat man nicht viel Geld. Und die haben natürlich nicht ihr eigenes Equipment, sondern haben sich das geliehen. Und das wurde zertrümmert und zerstört. Also riesengroßer Schaden in tansanischen Schillingen in mehreren Millionen Höhe. Und die Christen drei stationär im Krankenhaus und Verbot von Jesus zu reden. Die haben natürlich am nächsten Tag gleich weitergetreten. Ich könnte euch vorstellen, lassen sich das auch nicht gefallen. Aber Lomayan hat überlebt, es ist... War wie ein Wunder, die Frau mit dem gebrochenen Arm. Zwei Wochen später kriege ich eine Nachricht, ist wieder heile. Die haben gebetet, dass Gott sie heilt und ist ganz super schnell geheilt. Also Christsein ist immer noch gefährlich oder Christ werden. Bei uns wirst du höchstens mal belächelt oder ausgelacht öffentlich, aber da passiert an sowas nicht. Die wollten sich taufen lassen. Ja, dann sind wir abenteuerlich durch den Busch zu diesem Wasser gefahren, wo auch die Kühe trinken und die anderen Tiere. Und das war glimpschig da. Die Leute mussten aufpassen, die Täuflinge das nicht vorher schon reinstürzen. Und dann sind die da rein und haben sich taufen lassen. Ihr seht, wie der Mann mit dem lila Shirt, das ist der Olajipa, unser Pastor, das ist die tiefste Stelle in dem Wasserloch. Die Täuflinge, die mussten sich dann immer so hinknien und dann wurden die nach hinten rüber getöpft. Ne? War also ganz schön schwierig, überhaupt unterzutauchen. Da seht ihr das, der musste sich ganz flach hinsetzen und dann wurden die untergetaucht. Ja, und da kommt einer raus und am Strahlen, alle, die ganze Gemeinde am Klatschen und am Singen, jedes Mal, wenn einer rauskam und dann schon mit einem Handtuch in Empfang genommen wurden, Handtuch ist gut, hatten die gar nicht, irgendeinen Lappen. Und ja, da seht ihr die ganzen Täuflinge mit den Pastoren. Es lassen sich überall Leute taufen. Es ist wirklich Aufbruch. Früher haben wir nur kleine Kinder, die zum Glauben kamen, gehabt. Und dann kamen einige Frauen. Inzwischen kommen Männer, Frauen, junge Männer zum Glauben. Das ist wirklich bewegend, was wir da miterleben dürfen. Und das war nicht immer so. Ja, und auch dort waren so die Reste von dieser Dürre. Und da war nicht nur Dürre. Dieses Tier, das haben die uns erzählt, normalerweise werden die Tiere ja schwach und fallen irgendwann um. Aber da war das so, die hatten scheinbar noch irgendeine Seuche, die es gar nicht bekannt ist. Oder ein Gift, wir wissen es nicht.
Waren kerngesund
die Kühe? Das Veterinäramt weiß es auch nicht. Die waren kerngesunde Tiere, die besten aus der Herde. Von einem Tag auf den anderen, von einer Minute auf die andere, setzen die sich so hin wie dieses Tier.
erbrechen sich Schleim und Wasser und sind tot. Also das war unglaublich. Ja, überall noch so die Spuren, aber wir waren dankbar, dass es grün war. Und wie gesagt, die Ziegen, die wir zu Weihnachten, diese Milchziegen, die wir den Ärmsten der Armen, die Witwen, die viele Kinder versorgen, gegeben hatten, die haben sich inzwischen auch gut vermehrt und sind noch weiter dabei, sich zu vermehren und sind ein gutes Standbein in diesen schlimmen Zeiten. Ja, und dann haben wir am nächsten Tag, das war Sonntag, Sonntag war ich im Gottesdienst von morgens, ich weiß nicht, wann sind wir losgefahren, um 9 oder so. Und wir sind wiedergekommen abends um 6. Und Ulrike war noch sehr schwach, aber sie sagt, es geht ihr besser. Und am nächsten Tag, das ist der Montag jetzt, da war sie wieder auf den Beinen. Also das Gebet hat gewirkt und die Tabletten. Das finde ich so schön, die Maasai sind so unkompliziert. Bei manchen Christen ist ja... Ja, wenn ich bete, dann darf ich ja keine Tabletten mehr nehmen, das ist ja dann vielleicht Unglaube. Oder manche glauben gar nicht, dass Gebet hilft, die nehmen nur die Tabletten. Aber die Maasai, die machen das so, die nehmen die Tablette auf die Hand und sagen, danke Herr, dass du mir diese Tablette geschenkt hast, segne sie, dass sie mir hilft. Und wird sie eingeworfen. Ne? Also eine ganz gesunde Haltung. Und da warteten die Leute schon auf die Hungerhilfe. Wir wollten Essen verteilen, da seht ihr, da wird Mais immer in so einem 10-Liter-Eimer abgemessen, ganz genau. Und im Hintergrund steht der Mann in Beige, der macht die Buchführung. Da wird ganz genau aufgelistet, wer wie viel bekommt. Ulrike, da überreichst du...
Kartoffeln. Also Kartoffeln sind dort was ganz Besonderes. Wäre für uns wie die Beilage Fleisch. Aber bei den Maasai ist das die Beilage, sind das die Kartoffeln.
Genau, die gibt es obendrauf auf dem Mais.
Kriegt man da ja nicht wirklich. Ja. Die haben die auch aus der Stadt mitgebracht und haben die mitverteilt.
Ja, so ein Eimer wiegt ganz gut, obwohl das ja nur ein kleiner war. Und, aber ihr seht, die Freude ist groß. Und dann gab es natürlich noch Bohnen dazu. Und die waren ganz wichtig wegen Eiweiß, dass man nicht nur Bauch voll hat, sondern auch ernährt wird. Und ja, währenddessen... Ulrike meinte, da steht die ganze Zeit einer am Auto, sprech doch mal mit dem, der stand auf der anderen Seite. Ich guckte gerade rüber und dann habe ich ihn angesprochen und gesagt, hallo, bist du Christ? Ja, nö. Ich sage, hast du schon
von... Die Frage auf Swahili heißt eigentlich, man sagt nicht, bist du Christ, sondern bist du errettet.
Genau. Umeokoka, bist du schon errettet?
Und seine Antwort war Bado.
Bado, noch nicht.
Noch nicht.
Warum nicht? Willst du denn errettet werden? Ja, ich will. Okay. Hast du verstanden, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist? Ja, habe ich. Und glaubst du, dass er auferstanden ist? Ja, glaube ich. Gut, dann können wir jetzt beten. Pastor Oloschipa angerufen. Komm mal her, Oloschipa, bete mal mit dem, der will sich gerade bekehren. Und dann hat er sich da öffentlich hingekniet. Das wäre, als wenn du hier in Lübeck in der Fußgängerzone eintriffst und du fragst, hallo, bist du schon errettet, kommst du in den Himmel?
Noch nicht, aber ich möchte gerne.
Okay, dann knie dich mal hier hin, ich bete gerade mit dir. Ne? Und alle, die vorbeigehen, sehen das. Also das ist schon mutig, finde ich. Ne? So war das. Und dann hast du eine Bibel? Nein, habe ich nicht. Dann haben wir ihm eine Bibel geschenkt. Und ihr seht, der strahlt. Ne? Ich habe vorher leider das Gesicht im Schatten gehabt, aber ihr würdet die Veränderung sehen, was nach dem Gebet, wie der auf einmal strahlte. Der hat ja auch neues Leben bekommen. Ja. In der Bibel steht, wenn ein Sünder Buße tut, freut sich der ganze Himmel. Wie viel mehr derjenige, der dieses wunderbare Geschenk bekommen hat. Ne? Ja, der heißt Odupoi. Ist auch interessant. Ne? Und das ist eine zweite Gemeinde, die warteten auch schon auf uns. Da sollte es auch was zu essen geben. Und das ist unsere Koko. Koko heißt übersetzt Oma. Und das ist die respektvollste Anrede, die man für eine alte Frau hat.
Ich bin auch schon Koko.
Ne? Ja. Und dann kam die Koko und hat sich die Ulrike geschnappt.
Die kennen wir ja schon alle Jahre.
Ja, die kennen wir schon alle Jahre. Und Ulrike, was hat die denn mit dir gemacht?
Ich habe erstmal abgeküsst.
Oh.
Feucht
abgeküsst. Feucht abgeküsst, also wirklich unendlich.
Unendlich.
Und ihr seht, Ulrike genießt das so richtig. Ja, na, es ist
wirklich, wir fühlen uns so verbunden mit dem Band der Liebe Gottes, mit Menschen, die so anders sind als wir, die auch gar nicht, wo wir gar nicht die gleiche Sprache haben. Wir brauchen wirklich einen Übersetzer. Ich spreche ja fließend die Landessprache, Swahili, aber Masai haben nochmal eine ganz schwere Sprache.
Und die Alten, die können auch die Landessprache nicht, die sprechen nur ihre Muttersprache.
Die können nur die Muttersprache, Ma, und das ist für uns zu schwer. Wir können also Hallo sagen, aber da hört es dann bald auf und geht's dir gut und fertig. Aber diese Frau, die hat schon gebetet, als Ulrikes Tochter Leukämie hatte und selber war die fast am Verhungern, und als ich hinkam auf Einsatz, da fragt sie, wie geht es unserem Mädchen, weil sie für Ulrikes Tochter gebetet haben und wissen wollte, wie es dem Mädchen geht. Also da ist eine Liebe und eine Verbundenheit, das kann nur Gott schenken, über kulturelle Grenzen hinaus. Ja, da seht ihr noch eine liebe alte Dame, die auf ihr Essen wartet. Da wurde dann drinnen in der Kirche verteilt. Die Frauen ließen sich die Arbeit nicht außer Hand nehmen. Und die Männer haben die Buchführung gemacht.
Also wenn, anders wie bei uns, ne?
Wenn wir jetzt im November kommen, dann kriege ich aus allen Dörfern die Listen, welche mit Namen, wie viele Kinder und wie viel Kilo von was die wann gekriegt haben. Also wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir so gute Partner vor Ort haben, dass im Großen und Ganzen das hervorragend läuft, diese Verteilung. Und dann hinterher, so, bin ich noch auf dem richtigen, nicht den falschen drücke, auf die Müllspanne oder so. Dann wurden die alle beladen, ne? Jeder nimmt sein Päckchen und dann geht es bis nach Hause. 2 Kilometer, 3, 15, 15, egal. Man freut sich, dass man was zu essen nach Hause bringt. Guck mal, ist das nicht toll, diese Freude? Also, das steckt an. Also, ich bin auch gerne mit Leuten zusammen, die gerne lachen. Das macht Spaß. Das steckt an. Und auch mit Baby und noch ein bisschen was zu essen auf dem Kopf, bis nach Hause, ins Boma. Ja, und das sind so unsere 5 Pastoren, mit denen wir zusammenarbeiten. Ganz rechts. Links von euch sitzt der Gabriel, der ist der Leiter der Gruppe, dem schicke ich das Geld also von hier aus per Internetbanking rüber, und das ist ganz erstaunlich, wie das alles funktioniert. Und dann rufe ich an und sage, da ist Geld, könnt ihr wieder einkaufen und verteilen, und die regeln das alles, besprechen sich miteinander als Team, und wie gesagt, die ganze Buchführung. Wir sind ja hier gemeinnützige Stiftung und geben dem Finanzamt Auskunft. Das heißt, jedes Jahr wird neu diese Freistellung gegeben, dass wir gemeinnützig sind, und dann muss das alles passen. Und das machen wir so nebenbei, wenn wir in Afrika auf Einsatz sind, noch die ganze Büroarbeit. Die bereite ich allerdings hier schon vor. Ja, und das sind unsere Leute, die dieses Jahr in der Masai-Jüngerschaftsschule waren. Das ist also so eine Kurzbibelschule, damit die auch wirklich wissen, was steht in dieser Bibel drin? Wer ist Gott? Wer ist Jesus Christus? Und das verändert Leben und das macht die Gemeinden wirklich stark, dass wir die dabei haben. Ja, junge Leute, das ist der Jakobu. Jakobu ist der Sohn von unserem Wächter. Und der war sowas von, in Anführungsstrichen, verloren. Der kam so ein bisschen auf die schiefe Bahn, hatte viele Langeweile. Und dann habe ich ihn gefragt, sag mal, hättest du nicht mal Lust, zu so einer Bibelschule zu gehen?
Ja, wollte er auch.
Ja, wollte er sofort. Bist du denn schon, glaubst du denn schon richtig? Nö, aber er wollte wohl zur Bibelschule. Und die anderen Bibelschüler haben mir erzählt, 3 Wochen ist er nie zum Gottesdienst gegangen, die ersten 3 Wochen und so, nur im Unterricht abgesessen. Aber dann hat es sein Herz erwischt. Da hat er gemerkt, Gott liebt mich und hat einen guten Plan für mich. Und dann hat er ja zu Jesus gesagt. Und dann fing der an, ganz zu predigen und sich völlig zu verändern. Und jetzt macht er eine Ausbildung als Tischler. Das war lustig, der fing eine Ausbildung an als Maurer. Und ich sag, Jakobu, der Jakobu ist so groß und so schmal. Ne? Also so ein Kleiner ist das. Der sieht auf dem Bild richtig groß aus, aber der ist wirklich klein und schmal. Ich sag, Jakobu, du kannst doch nicht Maurer werden. In Tansania arbeiten wir mit selbstgemachten Zementsteinen. Die sind so Blocks, die sind so groß. Die sind richtig schwer. Und ich habe den Jakobu schon gesehen, wie der über Stockwerke diese großen Zementblocks und per Hand Zement mischen muss. Gedacht, da bist du nicht der Richtige für. Du musst was anderes lernen, sonst wirst du später krank. Dann kriegst du Rückenschmerzen und so. Ja, was soll ich denn machen? Ich sag, wenn du meine Meinung haben willst, mein Papa war Tischler, werd du mal Tischler. Wisst ihr, was er gesagt hat? Okay, mach ich, Sister. Und jetzt liebt er das.
Also er liebt es.
Und der Witz?
Der Witz ist, der hat Pateneltern, die ihn also diese Ausbildung ermöglichen in Bünde, kann das sein?
Ja.
In der evangelischen Kirche, ne? In Bünde. Und die haben wir getroffen und die haben sich natürlich nach Jakobo erkundigt und es stellte sich heraus, dass der Vater Tischler ist. Bleibt in der Familie. Also. Ja, hat sich natürlich wahnsinnig gefreut, dass der Patensohn auch Tischler wird.
Ja, der hat jetzt sein erstes Jahr um und noch 2 Jahre Ausbildung vor sich und er liebt es. Also das ist ganz, ganz toll. Und dann haben wir die Nanda, die ist auch, ihr habt die ganzen Bilder eben gesehen, die Maasai aus den Burmas und so. Und ich habe euch am Anfang gesagt, die Kinder in den Schulen haben eine andere Perspektive. Die müssen, und das ist so auch unsere langfristige Hilfe durch Bildung, kurzfristig durch Hungerhilfe, mittelfristig durch Verbesserung der Viehzucht, die Milchziegen und so weiter, aber langfristig, dass die Leute auch andere Berufe lernen und ein Einkommen haben, ein Gehalt. Und die Nanda kam und die wollte eine Ausbildung machen als Tierärztin. Ja, also, und das macht die jetzt und die findet das ganz toll. Ja, und das ist Tate, die wird Laborantin, Diplom-Laborantin. Also wir haben da wirklich richtig intelligente Leute auch unter den Maasai. Und durch die Hilfe hier in Deutschland können wir denen ermöglichen, dass die eine ganz andere Perspektive für ihr Leben bekommen. Und ach, das ist ja abgeschnitten. Denn ich kenne die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr, steht da drauf. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Und das, davon sind wir überzeugt und das motiviert uns auch immer wieder weiterzugehen und wieder nach Afrika auf die lange Reise. Wisst ihr, das ist fürchterlich anstrengend, aber wir lieben es auch. Und die Botschaft, die wir haben, ist eine gute Botschaft. Gott liebt die Menschen. Und das wollen wir nicht verschweigen. Ja, diese Botschaft soll ankommen in Wort und in Tat durch das, was wir tun. Und wir sind euch auch dankbar. Bitte begleitet uns im Gebet. Vom 7. bis 28. November werden wir wieder in Tansania unterwegs sein. Das ist auch nicht ungefährlich, aus vielerlei Gründen. Aber wir vertrauen auf Gottes Bewahrung und Hilfe und Schutz zu jeder Zeit. Und ja, heute habt ihr die Möglichkeit mitzumachen, auch finanziell. Wir wollen wieder Bibeln kaufen, dass die Schüler wirklich selber in der Bibel lesen können. Und die Sammlung heute, der Karl wollte das gleich machen. Und machst du? Okay. Ist heute also für Bibeln für die Schüler. Das wollte ich noch sagen. Und dann,
also wir finden das immer toll, wenn gesagt wird, nach dem Gottesdienst, wofür die Sammlung ist, weil oft komme ich manchmal in den Gottesdienst und dann wird schon gesammelt und dann spricht erst der Missionar und ich weiß noch gar nicht, wo ist jetzt Mangel oder was, wofür ist das jetzt verwandt. Deswegen jetzt hinterher und ja.
Ja, also ich bete noch und dann könnt ihr hier weitermachen. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir, dass es so viel Freude macht, dir zu dienen und dass wir immer wieder nach Tansania fliegen dürfen, um dort die gute Botschaft von Jesus Christus zu verkündigen, in Wort und Tat. Und ich danke dir auch hier für die Gemeinde in Lübeck. Herr, segne du auch hier, Herr, und sei du hier gegenwärtig. Und ich danke dir, Jesus, dass du treu bist, Herr. Halleluja. Danke für Freunde, dass wir nicht alleine unterwegs sind, sondern dass wir hier Rückendeckung haben. Segne jeden Einzelnen, der mit uns steht im Gebet. Und ja, ja, erstatte du reichlich zurück, was gegeben wird, Herr. Und wir danken dir, dass wir das in ja, Menschen investieren dürfen, dass sie dich kennenlernen dürfen. Amen. Amen.